Es ist Sonntag, 18 Uhr. Hier ist mein schwules Tagebuch aus Berlin. Über die Suche nach der Liebe und über das Älterwerden. Featuring den beliebten Interviewformaten Gay Troffen und Pärchengeflüster. Ich bin Gray Young und du hörst Gay Over. Diese Episode wird präsentiert von Neostam, dem weltweit ersten Gerät, das Haarwachstum ohne Nebenwirkungen reaktiviert und das 6-mal effektiver als Finasterid basierend auf der Grundlagenforschung vom Max-Planck-Institut. Der Produktlaunch steht kurz bevor. Informiere dich jetzt auf www.neostam.com. Und es geht schon wieder los. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode bei Gay Over Podcast. Heute steht die gesamte Episode ganz im Zeichen meines Thailand-Aufenthaltes. Es ist Sonntag, der 3. Dezember. Es ist jetzt gerade 12 Uhr und ich wollte ja schon seit mindestens 2 Tagen diese Episode eingesprochen haben, aber es kam immer irgendetwas dazwischen, beziehungsweise habe ich es einfach nicht, das hört sich jetzt so komisch an, aber ich habe es nicht gefühlt. Und ich bin mir gestern Abend, als ich es aufnehmen wollte, an einem Samstagabend, dachte ich mir, okay, ich gucke noch kurz eine kurze Folge auf Netflix und mache mal kurz 5 Minuten die Augen zu und zack, war es 4 Uhr morgens, ich bin wieder auf dem Sofa eingeschlafen. Aber ich erwachte vorhin, ja, aus dem Reich der Träume und dachte mir so, nee, heute ein guter Tag, ein guter Morgen, es ist ja fast schon Mittag, um die Folge mit dem Titel Die Money Boys von Pattaya für euch aufzunehmen. Und erstmal vielen, vielen Dank, dass ihr so lange auf diese neue Episode gewartet habt. Das hat einfach damit zu tun, dass ich beruflich momentan sehr stark eingespannt bin. Und mein Beruf, mein Job war auch Auslöser dafür, dass ich nach Thailand geflogen bin, Ende November. Und alles in allem bin ich da mega dankbar für, dass ich dieses Thailand-Erlebnis verbuchen durfte. Und darum geht's heute. Unter anderem eben um die Money Boys von Pattaya. Was sind Money Boys? Das sind quasi auf Deutsch übersetzt, ja, junge männliche Prostituierte, die in Pattaya ihren Körper verkaufen, um ihr Leben zu bestreiten, aber auch um meistens ihre Familien zu unterstützen. So, darum geht es später. Ich wollte nochmal, weil ja so viel Land, so viel Zeit ins Land gezogen ist, nochmal so 1-2 andere Updates mit euch teilen. Zum einen, für mich persönlich, ja, ist nächste Woche ein ganz besonderes, wichtiges Datum. Ich werde 45 Jahre, 45 Jahre Gray Young auf dem Planeten Erde. Und dieser Podcast beschäftigt sich ja schon seit jeher nicht nur mit meiner Suche nach der Liebe, als dann ab nächster Woche 45-jähriger Single in Berlin. Nein, es geht natürlich auch um das Älterwerden, ja, und um die Gedanken, die man so, die in einem hochkommen, wenn man älter werden darf. Weil im Prinzip ist es ja wirklich ein Privileg. Es wird ja nicht jeder 45 Jahre alt. Ne? So. Und nächste Woche ist es soweit. Ich werde 45. Ich werde erst einen Cocktail schlürfen in einem kleinen erlesenen Kreise und dann werde ich aller Voraussicht nach mal ordentlich das Tanzbein schwingen. Und das ist, dass ich das letzte Mal gemacht habe, bestimmt schon 6 Monate her. Darauf freue ich mich immens. Und warum kann ich das? Weil, und da muss ich erstmal selber auf Holz klopfen, um dafür Sorge zu tragen, dass dieser Zustand auch so bitte verbleiben möge. Das Rückenthema scheint mehr oder weniger gelöst zu sein. Gott sei Dank. Und kurzer Recap für die, die das Rückenthema, denen das nichts sagt. Ich hatte vor mehr als einem Jahr im November einen Bandscheibenvorfall diagnostiziert bekommen. Im Lendenwirbel links 4 und 5. Und das zog sich ja nun wirklich über mehr als ein Jahr hin. Wandernde dumpfe Schmerzen, dann zwischendurch auch stechende Schmerzen im Gesäß, im Hüftbereich. Das zog sich dann runter bis in die Zehenspitzen und wenige Wochen vor meinem Thailand-Urlaub hatte ich ja kontinuierliches Kribbeln in meinen linken Zehen. Und dann habe ich ja meinen ganzen Mut und meine ganze Entschlusskraft genommen, wie auch immer, und habe mir nochmal vom Schmerztherapeuten eine Überweisung geben lassen zum Radiologen. Und dort habe ich insgesamt 2 oder 3, ich meine, es wären 2 CT-gestützte PRTs bekommen, also eine Spritze exakt an den Ort des Rückens, wo das Übel sitzt oder saß. Und die kribbelnden Zehen, die wurden danach nicht unmittelbar besser. Ich habe dann auch irgendwann gar nicht mehr weiter dran gedacht. Ich habe das fast schon als normal hingenommen und dachte mir, okay, es bleibt dann wohl so, so wie das der Orthopäde mir auch provoziert, in Aussicht gestellt hat. Und dann, wie gesagt, habe ich ja weiter einfach gearbeitet, habe weiter meine Dehnübungen gemacht und bin dann in den Flieger nach Thailand gesprungen. Und ja, ich habe dann da irgendwie nicht weiter dran gedacht. Es war ja sehr dynamisch auch beruflich, da gehe ich gleich noch grob drauf ein. Und siehe da, schon während meines Thailand-Aufenthalts, ob es daran lag, dass ich jeden Tag einen leichten Alkoholpegel hatte oder ob es die warmen Temperaturen waren oder ich einfach mal meinen Kopf frei bekommen habe, seitdem sind die Zehen nicht mehr am Kribbeln. Hurray, 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 hurray. Und auch ansonsten ist alles das, was ich davor verspüren musste, ist eigentlich alles fast komplett weg. Und Leute, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie fröhlich und erfreut ich darüber bin. Und ich muss einmal mehr sagen, dass eigentlich, und das wissen wir alle, die Gesundheit das höchste Gut ist, was wir alle haben. Und scheiß auf irgendwelche Sixpacks, scheiß auf irgendwelche Muskelberge, athletische Figuren, das bringt doch alles einem nichts, wenn man nicht beschwerdefrei durchs Leben gehen kann. An alle die, die auch unter Rückenschmerzen leiden, ich fühle euch. Ich glaube, jeder muss da seinen Weg finden. Ich habe ja alles probiert, von Akupunktur über Osteopathie, über Chiropraktik, Dehnübungen und zuletzt eben auch die CT-gestützte PRT. Ich weiß, dass da sich viele Mythen drum ranken, wie schlecht Cortison ist für den Körper und dass man solche schweren Geschütze nicht auffahren sollte. Ich kann nur an der Stelle sagen, ich bin so froh, ich habe es innerlich, hat mir mein Körper gesagt, mach das, versuch das, und ich bin froh, dass ich es versucht habe, unabhängig davon, dass alle zu mir gesagt haben, mach das nicht, Cortison, Nee, wenn ihr denkt, das ist euer Weg, dann macht es. Und ich hoffe und ich werde alles dafür tun, dass ich rückenbeschwerdefrei bleibe. So, Entschuldigung, das musste ich einfach mal nochmal vorausschicken, bevor ich jetzt gleich in meinen Thailand-Urlaub einsteige. So, weil mir das einfach, ich habe ja so viele Minuten meines Podcasts darauf verbracht, mich darüber zu beschweren, wie schlimm es um meine Gesundheit steht und wie nervig das in meinem Rücken ist und wie nervig das ist, wenn die Zehen kribbeln. Na, Gott sei Dank habe ich keinen Zehen oder keinen Fußfetisch oder dass ich besondere Freude daran hätte, würde man mir die Zehen lecken. Also man stelle sich das noch vor, dann wäre es natürlich noch viel schlimmer. Ne? Also ich kann nur eins sagen, ich bin wirklich total froh, dass ich jetzt hier an meinem Schreibtisch sitze, beschwerdefrei, und ich habe so Bock darauf, mit dir jetzt, also mit euch, meiner so geliebten Gay-Over-Podcast-Familie, jetzt über Thailand zu sprechen. Also, wie kam es überhaupt dazu, dass ich nach Thailand geflogen bin? Und wie kam es denn dazu, dass ich auch noch Business Class geflogen bin? Ne? Also Leute, ich bin, weiß Gott, kein krass vermögender Mensch, als dass es für mich Usus sei, Business Class zu fliegen. Ne? Und das hat mit meinem Beruf zu tun. Ich werde mich hier jetzt nicht komplett outen, weil das ja dann, also über das Berufliche spreche ich ja nie und daran halte ich mich auch. Aber ich war so unglaublich dankbar, Business Class fliegen zu dürfen. Und an diesem Tag, als ich meinen Koffer gepackt hatte, meinen großen Reisekoffer, der so unendlich krass verstaubt gewesen ist, der war oben auf meinem Schrank, der war schon jahrelang, wurde der nicht mehr benutzt. Wenn ich mal verreist bin, dann habe ich immer meinen ganz kleinen weißen Reisekoffer genommen, den man auch als Handgepäck betiteln kann. Und ja, auf den großen, ne, wo irgendwie 30, 40 Kilo reingehen, den habe ich Jahre schon nicht mehr benutzt. Stimmt nicht. Als ich nach Puerto Rico gereist bin, da hatte ich den auch mit am Start. So, ich habe meine Sachen gepackt. Ich habe natürlich wie immer viel zu viel mitgenommen. Also Leute, ich kann nochmal an jeden appellieren, nehmt weniger mit, lasst Platz im Koffer, dann könnt ihr nämlich mehr von eurer Reisedestination mit nach Hause nehmen. So, also, und an dem Tag der Tage, ne, als ich meine Reise antreten wollte, war es natürlich so, dass sich die Berliner Verkehrsbetriebe gedacht haben, beziehungsweise die Deutsche Bahn, ach, wir streiken mal. Also an dem Tag fuhr weder die S-Bahn, es fuhren auch keine Regionalbahn zum Flughafen und auch der FEX, der einen schnellstmöglichst vom Ostkreuz oder vom Gesundbrunnen in Berlin geradeaus zum Flughafen fährt, Berlin-Brandenburg, BER, der fuhr auch nicht. So, und das bedeutete, dass man ja auch wiederum mit mehr Verkehr auf den Straßen rechnen musste, ergo Autos. Dann dachte ich mir, okay, man soll ja sowieso eigentlich 3 Stunden vorher da sein und ich hatte so viel Schiss, dass ich mein Flugzeug verpasse, was ja wie gesagt noch an Business-Termine geknüpft war, dass ich sogar noch früher da war und ich mir per Uber ein Auto bestellt habe. Ja. Und da habe ich wieder so einen unbequemen Toyota Corolla bekommen. Also ich weiß auch nicht, fast jeder zweite Uber-Fahrer hat diesen schlecht gefederten Toyota und in einem solchen saß ich halt drin. Und ich nehme es mal schon mal direkt vorweg, es ist alles wunderbar gegangen. Wer mir auf Instagram folgt in meinen Stories, der hat gesehen, ich war sehr, sehr früh am Flughafen. Sehr, sehr früh am Flughafen, sodass ich noch Zeit hatte, am Gate noch mein Handy zu laden und habe auf dem Boden gesessen und von dort ja auch noch ein paar Stories für euch aufgenommen und habe dann noch lange warten müssen, bis meine Reisebegleitung, eine Arbeitskollegin zu mir stoß. So. Und dann ging es auch an Bord von Qatar Airways. Ich hatte mich da von meiner Arbeitskollegin überzeugen lassen, dass das eine gute Wahl war. War es eine gute Wahl? Darüber sprechen wir jetzt. Also ich bin noch nie mit Qatar Airways geflogen. Ich bin schon mit Emirates, mit Lufthansa, Ryanair, Air Berlin damals, also schon mit einigen Fluggesellschaften geflogen. Und es war halt das erste Mal Business Class. Das war mir ja bewusst, aber meint ihr, ich wäre auf die Idee gekommen, dass wenn man Business Class fliegt, dass man ja auch eine extra Abfertigung im Security-Bereich hat? Nö, habe ich ja der Herr Young mal komplett vergessen und hat sich ganz normal angestellt, was ich auch nicht schlimm fand. Und dann gibt es natürlich eigentlich auch am Berliner Flughafen eine extra Lounge für Business Class Reisende. Auch das hat der Herr Young auch erstmal komplett ignoriert. Aber beim nächsten Mal sollte ich nochmal das Privileg genießen, weiß ich das natürlich jetzt, dann weiß ich das. Naja, und es war also wirklich ein krasses Erlebnis, Business Class zu fliegen. Warum war es so krass? Wegen dem Service, wegen dem Platz. Man hat quasi seinen eigenen Bereich, wo man sich ja komplett lang machen kann. Ich habe dazu ja auch meine Stories versendet und mit euch teilhaben lassen. Und man kann sogar eine Türe schließen. Ja, man konnte eine Türe schließen in seinem Business-Class-Bereich, sodass man wirklich private war. Und meine Reisebegleitung, meine allerliebste Arbeitskollegin, die saß neben mir und wir sind eigentlich nochmal durch eine Wand getrennt gewesen und die konnte man per Knopfdruck, wenn man gleichzeitig sie und ich auf Fahr runter drückt, dann fuhr diese Wand nach unten und man konnte sich super unterhalten. Man war so leicht versetzt, waren die Sitze positioniert, das war wirklich richtig, richtig, richtig gut. Und als dann die Stewardess kam, die hat sich erstmal namentlich vorgestellt, wer sie denn ist, dass sie quasi für während des Flugs für einen da ist. Und hat dann erstmal ein Glas Champagner serviert, nicht aus Plastikgläsern, sondern aus Glasgläsern. Und das war nicht das erste Champagnerglas, was ich genossen habe. Nee, darauf folgten noch weitere, darauf folgten viele Gläser Wein. Und das war als solches, jetzt geht die, ich weiß nicht, ob ihr das hört, das ist der Schleudergang meiner Waschmaschine. Das war als solches einfach ein Riesen-Happening. Und wenn die Gerichte aufgetischt wurden, ne, der Snack, der Hauptgang, die Desserts, dann wird erstmal eine Tischdecke auf diesen sehr üppigen Tischbereich, wo man dann essen kann, wird eine Tischdecke draufgelegt Und die Menüs, die waren, fand ich, alle sehr, insgesamt sehr schmackhaft, aber insbesondere das Flüssige, das mochte ich echt gut leiden. Aber ich konnte halt am Ende des Tages diese Annehmlichkeiten nicht völlig genießen, weil ich in die krassesten Turbulenzen während des Fluges gekommen bin, und zwar ever, ever, ever in my life. Das war wirklich so schlimm, dass ich während den Turbulenzen den Ehering meiner verstorbenen Mutter in die Hand genommen habe und habe gesagt, Mama, kann sein, dass ich gleich zu dir komme. Und ich habe kontinuierlich auf die Hand von meiner Arbeitskollegin, habe ich immer so drauf gehauen, also minutenlang, weil wir in Donner und Blitz gekommen sind. Also in dem Landeanflug von Berlin nach Doha, wo wir umsteigen mussten, auf diesen Landeanflug konnten wir nicht landen aufgrund dieser katastrophalen Wetterverhältnisse. Es waren kontinuierlich über 30, 40 Minuten Blitzeinschläge links und rechts neben dem Flugzeug zu verzeichnen. Immer wenn man aus den Bullaugen herausgeguckt hat, war es ganz, ganz krass hell aufgrund dieser Blitzeinschläge. Und dazu kam auch noch Donner, so richtig BUM, dass ich dachte, ich habe das jetzt nicht gut nachgemacht, aber dass ich wirklich dachte, der Donner ist direkt über dem Flugzeug. Und als drittes, ja, kam noch hinzu, dass wir regelmäßig solche Luftlöcher hatten und das Flugzeug ruckartig, zoom, zoom, mega krass in Luftlöcher gefallen ist. Und ich habe wirklich um mein Leben gebangt. Und da dachte ich mir auch, egal ob Business Class oder Holzklasse, alle sterben gleich. So, das ist das Einzige. Aber ja, dann sind wir in Doha umgestiegen, in ein anderes Flugzeug. Und dort gab es auch wieder Katar, aber dort gab es eben nicht diese abschließbaren Türen, die man zuziehen konnte. Dann war es weniger private, man konnte sich noch lang machen, aber von der Experience wollte ich nur euch mitgeben, checkt auf jeden Fall, wenn ihr mit Katar fliegt und ihr es euch leisten könnt, Business zu fliegen, dass ihr jenes Modell habt, Flugzeugmodell, wo man seinen Private Space abgrenzen kann, eben durch diese Tür, die man zuziehen kann. So, jetzt piept meine Waschmaschine. So, das hört aber auch gleich irgendwann auf. So, also das war meine erste Business Class Erlebnis, und ich wusste schon, als ich eingestiegen bin, als ich in dem Business Class Bereich Platz genommen habe, es gab ja auch noch eine Lounge, die habe ich gar nicht besucht, weil ich dann wirklich irgendwann geschlafen habe, weil ich so viel Rotwein getrunken habe, aber ich wusste schon, als ich den Business Class Flug angetreten bin, dass ich Holzklasse zurückfliege. Zwar mit extra Beinfreiheit, aber das wusste ich schon, und umso mehr konnte ich das genießen. Ich habe mir dann auch gedacht, ey, weißt du was, die immer Business fliegen, die wissen gar nicht, was sie haben, ne, wenn sie in die Holzklasse fliegen mussten. Und ich dachte mir auch so, und das ist das Letzte zum Thema Business Class, ich hatte diesen ganz, ganz, ganz poschen Gedanken, dass ich mir so dachte, ey, weißt du was, wenn ich es mir nicht leisten kann, zur Urlaubsdestination Business zu fliegen, dann fliege ich auch gar nicht mehr in Urlaub. Weil es echt einfach so einen großen Unterschied macht, ne? Auch wie man dann so ankommt an dem Zielflughafen, wo ich mir so denke, ey, die ganzen Celebrities, die erste Klasse sogar oder Business fliegen, die sollen mal aufhören, sich irgendwie zu beschweren, ne? Das ist wirklich überhaupt kein Thema, solange man keine Turbulenzen hat. So. Und der Flughafen in Doha war auch sehr krass. Also der Business-Bereich ist, glaube ich, der größte Business-Bereich, also Lounge-Bereich, den es an einem Flughafen überhaupt gibt. Und da kann man nochmal umsonst Menüs auswählen, essen, alles für Ome. Und wenn man da einen längeren Aufenthalt hat, das lohnt sich wirklich, ne? Das ist echt ein krasses Erlebnis gewesen, wo ich echt froh bin, dass ich das so erleben durfte, sage ich euch ganz ehrlich. Ja, und dann bin ich in Bangkok gelandet. In Bangkok, wo kontinuierlich 32 Grad waren. Die Luftfeuchtigkeit war nicht so hoch, wie ich es erwartet hatte. Es waren sehr, 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 sehr angenehme Temperaturen. Ich habe gerade nur geguckt, ob die Kamera noch aufnimmt. Tut sie sogar. Und das war wirklich sehr, sehr, sehr angenehm. So, wenn das jetzt noch einmal piept, ne, dann muss ich gleich mal kurz aufstehen, zumindest die Tür zumachen. Oder ihr hört sie vielleicht auch nicht. So, in Bangkok angekommen, war es dann so, dass ich ja erstmal für 2 Nächte nochmal privat bezahlt habe, für ein privates Hotel. Das war so ein Luxus-Boutique-Hotel in der Seitenstraße, in der Nähe, direkt von der Schwulen-Area in Bangkok. Ich habe aus diesem Hotel ja auch berichtet und auch Stories gemacht. Das Hotel hieß Passa Hotel, P-A-S-S-A, geschrieben. Und es war ein kleines, süßes Hotel, 5 Etagen und mit einem kleinen Infinity-Pool und einem Gym. Wobei ich sagen muss, das Gym kann man als solches nicht bezeichnen. Das war vielleicht 3x3 Meter groß und wenn eine Person drin stand, war das Gym voll. Das habe ich auch nicht genutzt. Und ich muss dazu sagen, ich würde es nicht nochmal buchen, weil die Zimmer zwar süß waren, ich hatte ja auch noch eins mit einer tollen Badewanne bekommen, die ich nicht nutzen konnte. Die Zimmer waren einfach extrem hellhörig und wenn der Nachbar sein Handy die Musik gehört hat, hat man das auch gehört. Also das Passa Hotel würde ich jetzt nicht nochmal empfehlen, zumal man ja in Bangkok ja auch luxuriös absteigen kann, ohne viel Geld zu bezahlen, wobei viel Geld natürlich immer relativ ist, wissen wir. So. Und dann war es ja so, dass als ich angekommen bin an dem Freitag, dachte ich mir, okay, ich habe mich erstmal kurz hingelegt, dann habe ich geduscht und dachte ich mir, okay, ja, checke ich nochmal kurz meine beruflichen E-Mails, wollte erst anfangen, noch was für die Arbeit zu machen, hatte nebenbei meinen Grinder an und war so ein bisschen am Schreiben. Man muss dazu sagen, als Farang, so heißen und bezeichnen die Thailänder, die Weißen, Europäer, also die Ausländer mit weißer Hautfarbe, sind dort Farang. Und natürlich im Vergleich zu Berlin habe ich proportional viel mehr Zuschriften bekommen. Und natürlich tummeln sich da auch immer wieder ein paar Europäer, also ein paar Farangs, also viele, glaube ich, die tatsächlich auch dorthin fahren, weil sie die asiatische Zielgruppe vor Augen haben. Ich glaube, ich habe das in meinem Podcast schon öfters gesagt. Jeder hat ja so seine Vorzüge. Ich bin ja grundsätzlich erstmal offen, wobei die asiatische Ethnie jetzt nicht meine primäre Zielgruppe ist. Also ich bin nicht nach Thailand geflogen, weil ich unbedingt, asiatische Weltbürger ins Bett ziehen wollte oder ähnliches, sondern aus beruflicher Motivation. Und ich habe dann ja 5 Tage noch drangehangen, aber wir sind jetzt ja bei den ersten 2 Tagen. Also ich bin ja am Freitag gelandet und somit hatte ich dann den Freitagabend und den Samstagabend. Und am Sonntagabend, meine ich, gab es ja schon Abendessen beruflicher Art. Naja, und deswegen hatte ich dann das Weekend für meine Gay Nightlife Experience in Bangkok. Ne? Und dazu kommen wir nämlich jetzt. Also, wir sind wieder angekommen in meinem hellhörigen Hotel, was eigentlich ganz charmant aussah, mit einem großen Fenster, mit einer breiten Fensterbank davor, wo man sich draufsetzen konnte und dann so schräg nach oben, weil ich war ja am 4. Stock und dann konnte man schon die Bangkok Skyline eindrucksvoll sehen. Also da hat man wirklich das Gefühl, man ist in einer großen Stadt. So etwas gibt es in Berlin ja nicht wirklich. Und das fand ich schon vom Feeling her extrem geil, hat mir gut gefallen. Und dann auf Grindr, den hatte ich ja aktiviert, habe ich dann so ein bisschen geschrieben und ups, bums, die wups, auf einmal erschien ein Farang, ein Weißer und irgendwie, weiß ich nicht, 29, 28, mit denen habe ich dann geschrieben und zack, 1 Stunde später haben wir uns auf der Straße getroffen, um ein paar Drinks zu nehmen. So. Das fand ich erstmal ganz schön, weil in Berlin und wahrscheinlich auch anderswo in Deutschland, dort wo man lebt, kommt es ja irgendwie nie, zumindest bei mir, nicht zu diesen Treffen per Grindr. Also ich hoffe, dass das letzte Mal ist, dass die Waschmaschine jetzt piept. Das geht mir so auf den Sack. Nächstes Mal mache ich die Tür zu, versprochen. So, und dann ist es so selten, dass man sich so effizient dann schreibt und dann direkt verabredet. Und ich weiß gar nicht, ob der mir auch folgt. Also es stellte sich raus, also erstmal fand ich es nett, er hat mich bei mir am Hotel zu Fuß abgeholt mit kurzer Hose, ne, bei 30 Grad, das war tolles Wetter, boah Leute, ich sehne mich so sehr zurück. Und er hatte auch eine kurze Hose an, eine karierte kurze Hose und ihr wisst ja eins, wenn ich eins hasse, dann sind es karierte kurze Hosen bei Männern. Ich hasse karierte Hosen bei Männern. Er hat eine solche an, aber ich wollte mit ihm nur was trinken und habe in ihm jetzt ja nicht meine große Liebe vermutet. Und er hatte dann noch direkt einen Drink to go im Rucksack, was er mir gegeben hat. Und siehe da, es war ein Österreicher, der in Australien lebt und seinen Lebensunterhalt mit YouTube verdient. Und das fand ich halt enorm krass, weil ich auch mal einen YouTube-Kanal hatte oder immer noch habe, Grey Young, das Männermagazin. Und so gesehen hatten wir ja schon direkt eine gute Basis. Und ja, mit ihm habe ich diesen Freitagabend verbracht. Er kannte sich auch relativ gut aus. Und wir sind dann erst in die Gay Street marschiert, wo eine Bar nach der nächsten vorhanden ist. Und da saßen wir dann relativ lang. Und ich meine, das Schöne ist ja, ich bin ja dann sehr, sehr tiefenentspannt, weil ich ja quasi mich nicht irgendwie, wie soll ich sagen, elektrifiziert empfand. Mein Gott, das ist aber auch die beste Beschreibung, die ich jemals von mir gegeben habe. Bezogen auf die Besucher dieser Gay Street, weil, sag mal, 99% der Personen dort haben mich halt nicht wirklich angesprochen. Und deswegen konnte ich mich wirklich auf ihn konzentrieren und wusste auch bei ihm, dass ich jetzt ihn nicht heiraten werde. Aber es war relativ lustig. Und wir haben da halt schon so ein Bierchen nach dem nächsten gezischt. Wobei ich, ihr wisstet, ich trinke ja immer so gerne Bier gemischt mit Cola. Das habe ich auch dort wieder gemacht. Und die Kellner haben schon echt komisch geguckt, als ich das bestellt habe. Und es war trotzdem ziemlich lustig. Also das war ja auch ein Mischmasch aus schwulen Thai-Boys, aus ein oder anderen Ladyboy hat sich dort auch verirrt oder nicht verirrt oder saß dort auch. Und es war insgesamt eine sehr herzliche, kommunikative, offene, gechillte Atmosphäre. Da waren wir so 2-3 Stunden. Ich habe dann noch einen kleinen Snack zu mir genommen. Dann gab es auch dort eine Live-Show mit so Lip-Sync-Nummern, ne, die hat man dort ja relativ oft und das war wirklich erstmal ein total schöner Abend und er meinte, ja, dann lass uns doch danach noch in die DJ-Station gehen. Das ist ja der, ich glaube, der größte Gay-Club in Bangkok. Da habe ich gesagt, natürlich bin ich dabei. Und dann wollte er mir noch unbedingt was zeigen, was ich im Hotelzimmer, und zwar wie er bestimmte Dinge irgendwie schneidet oder irgend so eine KI, die mega krass ist. Und ich dachte mir so, ja, willst du mir was zeigen? Mhm. Ich hab so die Lunte gerochen, dass er mich nur ins Bett zerren wollte. Deswegen hatte ich so meine Vorbehalte und ich wollte es überhaupt gar nicht erst damit hingehen. Am Ende des Tages sind wir dann nochmal über so einen Night Market gegangen, so einen Marktplatz, ne, wo die ihre gefälschten Calvin Klein und Tom Ford Sonnenbrillen so zum Kaufen anbieten. Und da waren auch wieder so ein paar Tanzlokale, auch wo Frauen getanzt haben. Also es war so eine Meile, wo man gefakte Artikel anbot und irgendwie auch käuflich Liebe erwerben konnte, sagen wir mal so. Und dann so im Hinterhof war sein Hotel, das war eigentlich ein ganz cooles Hotel und ich ärgere mich, dass ich mir nicht den Namen gemerkt habe, weil das war echt vom Standard her und von also die Zimmer waren schalldicht, mehr oder weniger. Es war mehr so wie so ein Mortal One Charakter und der Schlafbereich und das irgendwie habe ich das in Asien, ist das immer nur, dass der Schlafbereich abgegrenzt wird durch eine Glasscheibe zum Bad. Und das war bei ihm auch und er hat mir dann seine KI gezeigt, eine KI, wo man einfach ein paar Wörter eingibt und dann wird ein Song raus gedichtet in einem Musikgenre, was man sich ja noch aussuchen kann. Das fand ich schon imposant. Er hat sich dann nochmal umgezogen. Ich habe gesagt, ja, zieh dir mal besser eine andere Hose an. Nee, hat er dann ja auch gemacht. Und dann sind wir zusammen zur DJ-Station. Und das ist ein riesiger, sagen wir mal, Club-Komplex aus verschiedenen Räumen, aus dem Open-Air-Bereich. Und echt riesig, mit verschiedensten Floors, wo verschiedene Musiken gespielt wird und der Laden halt rappelpappel voll mit, ich sag mal, 90% Thais und 10% Farangs. Also wir erinnern uns, Farangs sind die Ausländer mit weißer Hautfarbe. Und ich fand es halt überaus amüsant und dann auf einmal tranken wir unser Bier, standen auf so einer Empore und blickten auf den unteren Clubbereich und so geradeaus auf der anderen Seite von der Empore an dem Geländer lehnend stand ein sehr hübscher, athletisch trainierter, gelockter Asiate. Wirklich, sah wirklich gut aus, ne? Muss ich wirklich sagen. Und wir hatten halt immer so Blickkontakt und der kam dann auch dann irgendwann zu uns hin, fing das Gespräch halt mit mir an, hat sich auch mit meiner Begleitung kurz unterhalten und hat dann nach meinem Instagram gefragt. Ja, da habe ich ihm meinem Instagram gegeben und dann haben wir per Insta ein bisschen geschrieben und sagen wir mal so, wenn ich auch sagen würde, dass ich grundsätzlich jetzt nicht der bin, der nach der asiatischen Ethnie Ausschau hält, den fand ich wirklich, also muss ich sagen, aller Ehren wert. Und dann hatten wir auf Instagram geschrieben und dann habe ich ihn gefragt, ich so, na, willst du später, was machst du später noch, sollen wir zu mir gehen? Und dann meinte er so, Dreier. Ich so, nee, nicht Dreier. Ja, und dann hat er auch nicht mehr geschrieben. Also der wollte wirklich mit 2 Farangs einen Dreier haben. Und da war ich ja natürlich raus. Ich war auch raus, weil ich halt meine Begleitung, also mit dem hätte ich mir ja alles vorstellen können. Ups. Aber auf jeden Fall keinen Sex. So. Das war dann mein Abend in der DJ-Station. Also ich kann die DJ-Station nur empfehlen. ist so ein bisschen, also ist jetzt nicht High-End-Clubbing, ne? Das kann man da, glaube ich, auch nicht erwarten, aber auf jeden Fall ein Reisewert. Ich würde nur, die macht, glaube ich, um 20 Uhr oder um 18 Uhr oder um 20 Uhr, meine ich, macht die schon auf. Aber, das ist das große Aber, die DJ-Station in Bangkok, die macht schon um 2 Uhr morgens zu. Um 2 Uhr gehen die Lichter an und alle müssen die DJ-Station verlassen. Das ist ein bisschen so der Nachteil. Und in dieser DJ-Station, da war ich auch noch an dem folgenden Tag mit meiner Arbeitskollegin, habe ich dann nochmal eine Experience nachgelegt und es war wieder extrem lustig. Und ich erinnere mich an eine Szene, wo wir schon, es war 2 Uhr, wir standen dann noch am Ausgang und dann kam so eine Gruppe asiatischer Jungs und einer fragte dann meine Arbeitskollegin dann, is your boyfriend just straight? Ach ja, also ich muss wirklich sagen, so für mein Selbstbewusstsein, ne, waren dieser insgesamt, der Aufenthalt in Bangkok war wirklich selbstbewusstseinsfördernd, ne? Wobei man sagen muss, das ist natürlich jetzt ohne wirkliche Nachhaltigkeit gesegnet, aber man fühlt sich halt, ne, weil halt wir als Europäer durch die asiatische Brille betrachtet, sind halt sehr attraktiv. Wahrscheinlich nicht nur äußerlich, sondern auch vielleicht wegen den Euros, die da mitschwingen, wenn man uns betrachtet. Machen wir uns nichts vor. Naja, und ja, in diesen zwei Bangkok-Abenden im Gay Nightlife, also wie gesagt, DJ Station kann ich nur empfehlen, ist tatsächlich nichts passiert. Ja, nichts. Also, weder rumgeknutscht, noch habe ich jemanden mit nach Hause genommen, ins Hotel oder sonst was. Ich bin wirklich jungfräulich, bin ich dann in meinen Business-Part eingestiegen. Das heißt, ich bin dann am Sonntag, habe ich dann gegen Mittag mein Luxus-Boutique-Hotel mit den dünnen Wänden eingetauscht gegen ein mega krasses 5-Sterne-Luxus-Hotel Kempinski, was noch relativ neu war. Und das ist natürlich nochmal, ich sag mal, Luxus definiert auf einem ganz anderen Niveau. Und dort war ich dann Sonntag, am Montag, am Dienstag und am Mittwoch und habe dann meinen Business-Part abgefeiert. Der echt mega, mega enriching, bereichernd war für mich. Ich habe ihn auch als sehr erfolgreich wahrgenommen und ich bin echt so dankbar, dass ich das Privileg hatte, diese Zeit dort zu genießen. So, und dann am Mittwoch hörte ja dann mein Business-Part auf. Ich habe dann um 14 Uhr mein Geschäftshandy und mein Laptop zugeklappt, war ab dem Moment auch nicht mehr erreichbar für die Arbeitswelt und bin dann in meine private Urlaubs-Timeline gestartet und die ging von Mittwoch bis Montagabend, weil am Montagabend bin ich zurückgeflogen. So, ich habe mir ja, als ich in Bangkok am Flughafen angekommen bin, habe ich mir ja als erstes, wenn man halt ankommt, ist so ein Counter, so ein Schalter und dort kann man sein Handy abgeben und dann kannst du quasi deine SIM-Karte austauschen lassen gegen eine thailändische SIM-Karte, was ich jedem nur empfehlen kann. Und mit dieser, durch diesen SIM-Kartentausch war ich quasi auch außerhalb des WLAN-Bereichs des Hotels immer online. Ich meine, machen wir uns nichts vor, ich konnte dann via Google mich durch die Straßen navigieren, aber auch Grindr-Messages empfangen und auch senden. Und ich habe mir dann an dem Mittwoch 14 Uhr dann via Grab, also G-R-A-B, das ist das gleiche wie bei uns in Europa Uber. Und via Grab habe ich mir dann ein SUV, der war ein bisschen teurer, bestellt, der mich abgeholt hat, um mich nach Pattaya zu fahren, weil ich ja in Pattaya mir Ocean Room Deluxe Zimmer gebucht hatte über Booking.com. Und ich habe für die 5 Nächte 660 Euro bezahlt, was ja für thailändische Verhältnisse echt ein stolzer Preis war. Und darum geht es jetzt in den nächsten Minuten um dieses Erlebnis dieses Luxushotels, wie es mir auf Booking.com angekündigt wurde. Und dann kommen wir zum Thema Money Boys. Also diese 2 Stunden, ja, in dem Grab. Ich war froh, als ich dort angekommen bin, weil die Autobahnen, die sind etwas hilly, also sehr hügelig, wenn ich das mal so sagen darf. Da wurde mir fast schon ein bisschen schlecht und schwindelig. Ich kam mir zeitweilig vor wie in so einem Fahrgeschäft Und nach einer Stunde 55 bin ich dann in Pattaya angekommen. Ich war ja schon mal in Pattaya. Ich weiß noch nicht mehr, wie lange, als ich vor 8, 9 Jahren mal Backpack-Urlaub gemacht habe in Thailand für 3,5 Wochen, war ich schon mal da. Aber mir kam gar nichts bekannt vor. Ich weiß noch nicht, ob ich da nur umgestiegen bin. Naja. Und ich war im Royal Cliff Beach Hotel, 5-Sterne-Hotel. Ne? Und ich habe da hier nochmal zweimal so ein Upgrade vornehmen lassen, sodass ich am Ende, wie gesagt, diese 660 Euro bezahlt habe, ohne Frühstück. Und die Bilder hatten jetzt nicht wirklich was gemein mit der Realität. Also auf booking.com wurde natürlich viel mit diesem Infinity Pool, das ist ja wirklich so einen langen Pool, habe ich noch nie gesehen. Ne? Also der muss länger gewesen sein als 50 Meter, also wirklich länger als 50 Meter. Und zwar wirklich ein Infinity Pool und der wurde zum großen Teil auch nie genutzt, was ich nicht verstehe. Von den Hunderten von Hotelgästen waren vielleicht nur 5, 6, 7 überhaupt jemals am Pool. Und dort, das war mein Place to be. Also einfach am Beckenrand von einem Infinity Pool zu sitzen, meine Füße im Wasser baumeln zu lassen, schöne Musik im Ohr und einfach in die Ferne aufs Meer zu gucken. Das war mein Moment. Ich habe auch mal den Beachbereich vom Hotel ausgecheckt und mich direkt, als ich angekommen bin, dort mal so 1, 2 Stunden auf die hotelreservierten Liegen gelegt. Aber der Sand, das war nicht so ein feiner weißer Sandstrand, sondern eher ein Muschelgranulat, wo ich noch Angst hatte, dass ich mir meine Füße aufschneide, wenn ich drüber laufe. Plus, der war so heiß. Das kam auch noch hinzu. Also der Strand hat mich nicht abgeholt und da war ich auch nur das eine Mal. Ich hab zum ersten Mal, das ist ein Novum für mich, hatte ich vorher noch nie, wirklich einfach so Pool-Liege-Infinity-Pool-Urlaub gemacht und habe mich dabei noch derbe verbrannt. Aber jetzt habe ich vorweggegriffen. Also ich habe eingecheckt beim General Manager von dem Hotel, interessanterweise. Der war Ü50, sehr nett. Und ich habe schon so gedacht, als er mich so ansah und wie er mit mir so sprach, dass er mich irgendwie, warum auch immer, gern leiden konnte. Und der hat mir dann meinen Begrüßungscocktail gegeben. Und das war beim letzten Mal, als ich in Bangkok ankam, privat, vor 8, 9 Jahren auch so, dass dieser Begrüßungscocktail einfach für den Arsch ist. Ich habe den auch nicht ausgetrunken, der schmeckte einfach nicht. Und dann bin ich hoch auf Etage 8 in mein Zimmer. Ich dachte mir, Mensch, cool, 8. Etage. So, und dann komme ich halt rein und ich hatte halt diesen Vergleich zwischen 5-Sterne Kempinski Hotel, sehr, sehr neu, sehr edel. Und dann komme ich in so einen 50 Jahre alten Hotelbunkerkomplex mit so, also, und das sah halt auch aus wie 50 Jahre. Und ich bin in das Zimmer reingekommen und wenn ich eins hasse, neben karierten Hosen an Männern, dann sind das ja Raufasertapeten. Und was hatten wir dort? Raufaser. Und es gab dann einen Balkon, 8. Stock, also ein Fenster zum Balkon, so eine schöne große Fensterfront. Und dann mache ich den Balkon auf und dann denke ich mir so, boah, ne. Da war ein Tisch und 2 Stühle. Auf beiden Stühlen hat eine Taube drauf geschissen. Links auf dem Geländer des Balkons saß auch eine Taube. Unten links in der Ecke waren noch so ein paar Taubenfedern. Und dieser Balkon, der sah alles aus, aber nicht, sage ich mal, gut geputzt. So, dann habe ich von der Taubenscheiße, habe ich dann ein Foto gemacht. Weil ich auch diese 660 Euro bezahlt habe, bin ich dann wieder zur Rezeption und habe gesagt, ich habe Taubenscheiße auf den Stühlen. Ich finde, dass das Zimmer mit den Fotos Realität und Bilder auf booking.com, da ist eine riesen Diskrepanz. Kann ich nicht vielleicht ein neues Zimmer bekommen? So. Ja, dann habe ich ein neues Zimmer bekommen, aber diese Zimmer, die sehen alle absolut gleich aus. Im nächsten Zimmer war keine Scheiße auf den Stühlen drauf. Der Balkon war aber irgendwie kleiner und der Blick war noch mal mehr auf diese riesen gepflasterte, betonierte Hotelkomplexanlage und da hatte ich überhaupt kein Urlaubsfeeling. Infolgedessen bin ich dann wieder zur Rezeption und habe dann nochmal eine andere Dame, weil die Person, die mich davor betreut hat, war nicht mehr da und habe dann darum gebeten und nochmal gesagt, dass ich jetzt in Angesicht des Preises, dass ich immer noch nicht zufrieden bin und die Dame hat mir dann nochmal ein weiteres neues Zimmer gegeben und das sah wieder ähnlich aus, der Balkon war ein bisschen größer, ansonsten die Bilder, die Raufasertapete war genau gleich. diese hell, diese, ich glaube, ich kann da vielleicht auch mal hier was einblenden für die, die, wenn ich das im Takeout mache, diese helle Holzoptik, also furchtbar, ganz, ganz furchtbar. Aber der Blick, der ging dann wirklich aufs Meer raus und man sah nichts von dieser Betonlandschaft, wo dann die Hotelgäste rumflanierten und von diesem Kunstrasen, den es auch dort gab. Also mein Learning ist einfach, dass man sich natürlich nicht von Bildern vom Hotel beeindrucken lassen sollte auf diesen großen Booking-Seiten wie Booking.com. Und ich bin halt eher Luxus-Boutique-Hotel und nicht so ein anonym riesengroßen Hotelkomplex. Das ist einfach nicht meins. Also dieses Royal Cliff Beach Hotel kann ich auf jeden Fall nicht empfehlen. Das, was ich an dem Hotel empfehlen kann, ich habe da auch gefrühstückt für 14 Euro einmal, ist wirklich der Infinity Pool. Das ist wirklich ganz nice und die frischen Kokosnüsse schmecken dort natürlich auch gigantisch gut. So, und noch ein Nachteil von diesem Royal Cliff Beach Hotel, also es gab natürlich noch, konnte man sich mit so einem Golfwagen zum Fitnessstudio schippern lassen. Dort gab es auch Tennisplätze. Also ich sag mal, man hat dort alles geboten bekommen, was man so braucht. Aber es gab kein 7-Eleven in der Nähe. Wenn man in die Innenstadt wollte von Pattaya, musste man sich immer ein Taxi rufen. Das dann je nachdem, Traffic ist dort echt ein Problem. Also Traffic Jam ist oberkrass. Und das kann dann schon sehr lange dauern, bis man mal abgeholt wird. Also immer drauf schauen, wenn ihr ein Hotel bucht. Ich meine, ihr werdet es besser wissen wie ich. Ich bin ja schon lange nicht mehr verreist. Dass man auch gut angebunden ist an der Infrastruktur. Und das war so ein bisschen lala. So. Also, war ich dann da in Pattaya, in meinem 50-Jahre-Hotel, sage ich mal so. Wobei die sich alle schon sehr viel Mühe gegeben haben, das muss ich wirklich sagen. Und an dem Pool habe ich es gut aushalten können. Und nach dem ersten Schock, also an Tag 2, habe ich das auch verarbeitet und konnte meinen Urlaub in vollen Zügen genießen. So. Ich hatte mich vorher schon informiert, in Pattaya gibt es zwei Gay-Bezirke. Es gibt einmal Boys Town, da ist Name auch Programm. Und dann gibt es Jomizien. Und ich habe das mehrmals mir sagen lassen, wie man das eigentlich ausspricht auf Thai. Jomizien oder so ähnlich. Das sind die beiden Areale. Boys Town ist ein bisschen kleiner. Man sagt, dass man dort eher die muskulöseren Thai-Männer findet. Und Jomizien ist eher so der Areal, der ist größer, ne, das ist viel, viel größer. Und dort sind dann eher so normale Boys, vielleicht ein bisschen die weiblicheren Art, so ein bisschen mehr Sissy, wenn man so sagen möchte. Diese zwei Areale gibt's, mehr gibt es nicht. Und Boys Town, war das Boys Town? Ja, ist auch relativ gut am Meer gelegen. Genau, das jetzt erstmal so zu euch. Und jetzt kommen wir mal zum eigentlichen Thema. Zu den Money Boys. Also, in Bangkok ist es ja auch so, wenn du als Pharang in diese schwulen Straße kommst, werden alle Kellner sich auf dich stürzen, insbesondere wenn du alleine da bist, und werden versuchen, Argumente zu finden, dass du bei denen in der Bar Platz nimmst. Gleiches Spiel ist natürlich auch in Pattaya gewesen. Nun war ich ja alleine unterwegs. Und egal, ob man jetzt in Boys Town einkehrt oder in Jomizien, du wirst immer sofort die Aufmerksamkeit bei dir haben. Und so war es auch bei mir. Ach so, habe ich hier wieder komplett vergessen. Also, ich habe es echt vergessen. Ich habe eingecheckt, ne, an dem Abend. Und dann hatte ich wieder Grindr aufgerufen und dann schrieb ich mit einem Thai, so dachte ich. Und dann stellte sich raus, dass dieser Thai Deutsch sprach und in Koblenz gewohnt hat. Und der hat seine Eltern besucht, die auch in Thailand wohnen, jetzt nicht direkt in Pattaya, und der wollte ein paar Tage hier verbringen. Dann hatten wir so geschrieben und ich fand ihn ganz nett. Und dann habe ich ihn mit dem Grab, also mit dem Taxi, abgeholt in seinem Hotel. Und ja, dann haben wir zusammen zu Abend gegessen und hatten echt eine gute Zeit. Und er hat mich dann quasi ins Boys Town Gehege mitgenommen sozusagen, und er kannte da auch schon eine Bar und der in der Bar immer bediente, und insofern hatten wir dieses man stürzt sich auf uns gar nicht, weil wir zielgerichtet auf diese eine Bar drauf losgelaufen sind. Und dann hat er mich halt direkt mit dem Kellner bekannt gemacht und da hatten wir halt echt eine gute Zeit. Und jetzt war es ja so, dass an dem ersten Tag, als ich angekommen bin, an dem Mittwochabend, ich ja auch echt müde war. Und deswegen bin ich dann auch, nachdem wir so eine Zeit lang in dieser Bar waren und dann wollte er mir noch eine andere Bar zeigen außerhalb von dem schwulen Bezirk. Und habe ich gesagt, nee, du, da bin ich jetzt raus. Und dann bin ich alleine mit dem Grab wieder ins Hotel gefahren. Und am nächsten Tag hatten wir dann geschrieben und dann wollte er mit mir was essen oder Mittagessen. Und ich hatte die Nachricht noch gelesen und ich war so fertig. Ich hatte den Eindruck, dass der Jetlag erst gekickt hat, nachdem ich meinen Business-Part beendet hatte. Und ich habe die Nachricht noch gelesen und bin eingeschlafen, 3 Stunden später erst aufgewacht. Und dann habe ich noch geschrieben, du, sorry, ich bin echt einfach eingepennt. Und dann war der so pisst, dass er mich dann auch geblockt hat. Und ich habe den auch dann nicht mehr weiter gesehen. Auch damit muss man dann leben können. Zumindest kann ich ja dann schon Boys Town. Und ja, wie war es denn dann? Dann war ich nämlich wieder alleine auf mich gestellt. Und jetzt geht es dann auch um den Header, um den Titel dieser Episode. Die Money Boys von Pattaya. Also wir alle wissen, glaube ich, dass Thailand natürlich auch für Tourismus körperlicher Art steht, für Sextourismus im Allgemeinen. Und ich rede jetzt nicht von Pädophil oder so, Pädophilie. Nein, darum geht es nicht. Aber einfach um Sextourismus als solches. Quasi der nicht strafbare Sextourismus, wenn man so will. Wobei ich gar nicht weiß, ob das überhaupt erlaubt ist, offiziell in Thailand. Also, als ich dann alleine unterwegs gegangen bin, ist mir das viel bewusster gewesen. Also ich bin dann am Abend drauf. Ich bin ja so, dass ich dann eher nochmal dorthin gehe, wo ich schon mal positive Erfahrungen gesammelt habe. Deswegen bin ich am Abend drauf wieder in Boys Town gegangen. Alleine. Und bin dann wieder zur gleichen Bar, habe mich mit dem Kellner, den ich dann schon kannte, auch sehr lange unterhalten und saß da in beobachtender Rolle. Und mir ist dann schon aufgefallen, dass im Boys Town, in den, weiß nicht wie viele Bar in dieser Area sind, 6, 7, 8 Bars, dass das Durchschnittsalter von den Besuchern, von den Pharangs, ich sag mal, weit über meinem Alter lag. Ich würde mal sagen, so 60 bis 70. Und dass unabhängig davon, wie die 60- bis 70-Jährigen aussahen, also ich, also. Oder positiv anders formuliert. Jeder wird gleich behandelt, ja. Also jeder wird total herzlich und offen angesprochen und behandelt und man kümmert sich um jeden. Und zwar herzlich und sehr gut. Und was mir an dem Abend noch gar nicht so bewusst war, ist, also ich dachte, okay, es gibt die Clubs, wo die Thais tanzen, ne? In Unterhosen. Und ich hatte vor meinen ersten Thailand-Trip wusste ich auch, dass die Tänzer, die dort tanzen, ja, dass das Money Boys sind und dass man die mitnehmen kann. Ich bin in dem Glauben in den Boys Town-Bezirk gegangen, dass jetzt die Kellner Kellner sind, ne? Und die Tänzer vielleicht Money Boys. Das ist aber ein Trugschluss. Also im Prinzip ist in den gesamten Nightlife-Bereich in Pattaya alle Kellner, also fast ausnahmslos alle Kellner und die in den Clubs halt tanzen sowieso, sind alles Money Boys. Sind alles Money Boys. Und dann versteht man das dann auch eher, was deren Ziel dann ist. Also ich sag mal, wenn dann der 75-jährige Farang mit Bierbauch, mit grauen langen Haaren zu einem ungepflegten Zopf zusammengebunden, in kurzer karierter Hose mit weißen Adidas-Socken in Sandaletten in Richtung Bar geht und dieser dann sehr herzlich, auch körperlich, dann umgarnt wird und bedient wird und man ihm das Getränk bringt und man sich neben ihm setzt und vielleicht mal kurz auch seine Hand hält oder mal irgendeine körperliche Art von Sympathie übermittelt, dann passiert das eben nicht als Akt der Nächstenliebe, sondern mit dem Hintergedanken, dass dieser Pharang wohlmöglich einen so nett findet, dass er 300 Euro, nein, 300 Baht, also 1 Euro sind circa 38 Baht Und wenn dieser Farang dann 300 Baht an die Bar entrichtet, ist dieser Kellner für den Rest des Abends freigestellt und der Farang muss dann noch mit dem Kellner einen Preis ausmachen für die weitere Nacht. Und ich hatte am Abend drauf, habe ich mich mal aufgemacht, den anderen Gay-Bezirk, Yumizhen oder Yumizhen, zu besichtigen und zu erkunden. Und dort war auch das gleiche Spiel. Ich kam alleine auf die Gay-Straße und die sind wirklich, haben sich auf mich gestürzt quasi. Werden auch sehr körperlich, die nehmen auch direkt die Hand, versuchen einen dann in die Bar zu ziehen. Und ich habe dann immer abgeblockt und einer hat das besonders gut gemacht und war weniger aufdringlich, aber umso charmanter. Und dann habe ich mich dann dort in die Bar mit Blick auf die Straße, sodass ich das ganze Treiben mal beobachten konnte, hingesetzt. Und ich habe mich eben mit diesem Kellner sehr lange unterhalten. Also ich saß dort mindestens 2,5 Stunden und habe dann durch das Gespräch mit ihm alle diese Infos erfahren, die ich jetzt mit euch teilen möchte. Und ich möchte an der Stelle auch nochmal eins sagen, dass ich nicht mit dem erhobenen moralischen Zeigefinger dran gehe und sage, oh, die Sexboys, die Moneyboys von Pattaya, Achtung, lasst euch nicht auf die ein, nee, überhaupt nicht. Also ich möchte das eher objektiv darüber berichten und jenen, die noch nicht nach Thailand gereist sind oder die dort auch schon waren, denen einfach uns allen die Augen öffnen, dass es hier um Menschen geht, die oftmals überhaupt keine Wahl haben, die auch nicht dort rauskommen und die nichts anderes zur Wahl haben, als eben diesen Job zu machen, den sie dort machen. Und nennen wir mal den Moneyboy, mit dem ich mich unterhalten habe, nennen wir den mal Pan. Und Pan war, den seht ihr auch auf dem Cover, ich habe den dann schwarzen Balken übers Gesicht gelegt, der Pan war 26 Jahre alt und arbeitet dort als Moneyboy in eben dieser Bar. Und der Pan hat mir auch erzählt, dass eigentlich alle Kellner Moneyboys sind. Alle Boys, die man dort rumlungern sieht, sind eben Moneyboys. Ich hatte sogar den Eindruck, dass das Verhältnis Moneyboys-Touristen, dass es mehr Moneyboys gibt als Touristen. Und er hat mir das halt alles bestätigt, was ich eben habe, schon angeklungen. Das heißt, jetzt ein Beispiel mit Pan. Wenn ich sagen würde, du Pan, erstmal möchtest du denn auch was trinken? Ne? Angenommen, ich habe ein Bier und das Bier kostet 100 Baht. Und er holt sich auch ein Bier, was dann auch quasi mir in Rechnung gestellt wird, dann kostet sein Bier 150 Baht. Weil die, und das habe ich mit ihm so auch dann bei ihm nachgefragt, ab dem Moment, wo er bei mir sitzt und sich mit mir unterhält und mir Gesellschaft leistet, kann er ja nicht auf andere Gäste Einfluss nehmen, kann er nicht Passanten in die Bar reinziehen und deswegen ist sein Getränk teurer als mein Getränk. Und wir haben dann zusammen, ich habe ihm bestimmt 4-5 Getränke ausgegeben, immer zu diesem erhöhten Preis. Und dann hat er mir das eben auch erzählt, dass wenn ich ihn oder wenn man ihn rauskaufen möchte aus dieser Bar, dass dann diese 300 Baht fällig werden und dass man dann mit ihm nochmal grundlegend verhandeln muss, wie teuer dann der restliche Abend wird. Und dann habe ich ihn auch gefragt, wie wäre das denn, wenn ich dich jetzt mit ins Hotel nehmen würde, über Nacht, was würde es mich dann kosten? Also weil mich das einfach interessiert hat, und meinte er 1000 Baht. So, und wenn man sich 1000 Baht mal durch, bin ja so schlecht im Kopf rechnen, 1000 Baht durch 38, das heißt für eine Nacht mit einem Moneyboy sind ca. 26 Euro fällig. So. Und das hat mich erstmal so ein bisschen wirklich auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Und ich habe mich dann auch dafür interessiert, was so die Geschichte bei Pan ist. Warum ist er Moneyboy? Und er hat mir dann erzählt, dass seine Eltern eine Kokosnussplantage hatten in Kambodscha. Also er kam oder kommt aus Kambodscha. Und die Eltern waren halt sehr, sehr arm. Der Vater ist früh gestorben. Und um halt seine Mutter, sie hatten halt noch drei Er hat noch drei Brüder, die waren alle verheiratet und hatten alle mit ihrer eigenen Familie zu kämpfen. Und er war gemäß seiner Aussage die einzige Person, der quasi die Familie, sprich ergo seiner Mutter, noch unterstützen konnte. Und deswegen ist er dann schon mit 18, hat er dann Kambodscha verlassen und ist nach Thailand ausgewandert und hat damals schon mit 18 angefangen, als Moneyboy zu arbeiten und hat dann einen Großteil, also ich habe ihn auch gefragt, wie viel Prozent deiner Einnahmen hast du denn mit deiner Mutter geteilt? Und dann meinte er so 40-50% von dem, was er erwirtschaftet hat, hat er dann immer nach Kambodscha geschickt. Und sein Glück war, dass er damals, als er 18, 19 war, hat er halt einen wohlhabenden Farang kennengelernt, einen Deutschen, der war damals 59 und das war 2 Jahre lang sein Freund, so hat er ihn betitelt. Und er hat mir jetzt auch kein Foto von ihm gezeigt, das wäre dann auch zu privat gewesen, aber was er gesagt hat, ist, dass, weil ich meinte, er seid jetzt nicht mehr zusammen, da meinte er, nee, er hätte sich nochmal einmal bei ihm gemeldet, also er war nie dort bei ihm, sondern der ist immer nach Thailand gekommen und er hatte dann eine schwere Operation und da hat er ihn nochmal angerufen, weil er nicht wusste, ob er diese Operation überlebt und am Ende war es so, dass eben dieser Deutsche ihm $500.000 oder 500.000 Euro vermacht hat und er hat dann von diesem Geld seiner Mutter, die hatten ein Haus aus Holz, er hat ihr dann ein Steinhaus gebaut, die hatten wohl auch einiges an Schulden, was er dann beglichen hat bei der Bank und er hat dann sich einfach mal gut gehen lassen und war dann aber dann ein paar Jahre später wieder in der Situation, dass er wieder, ich weiß zwar nicht, wie man das machen kann, dass man so viel Geld hat und am Ende kein Geld mehr über hat, aber ich bin ja nicht in der Situation, das hier irgendwie zu judgen, dass er dann mit 26, also er war seit 3 Wochen wieder in Pattaya und hat wieder als Moneyboy angefangen. Und das war halt seine Geschichte und ich habe ihn dann auch mal gefragt, also diesen Pan, den Moneyboy von Pattaya, ich habe gefragt, und wann hast du denn das letzte Mal geweint? Und dann so eine Frage war er einfach nicht vorbereitet und dann meinte er, vor 3 Wochen, weil er dann Liebeskummer hatte mit einem Gleichaltrigen, den er auch in Kambodscha ja, kennengelernt hatte. Und er hat immer wieder betont, dass er sieht uns, die Weißen, ja als Kunden, als Customer und es geht ihm immer darum, den Customer glücklich zu machen und ich denke mir auch dadurch, dass die in einem Milieu sind, wo ganz viele den gleichen Job machen, den er selber macht, dass das so eine gewisse Normalität dann bekommt. Ja, und das ist halt, fand ich jetzt irgendwie schon krass. Ja. Was mir positiv aufgefallen ist, dass in Thailand, gerade auch für die Moneyboys, die ja auch einen sehr gefährlichen Job ja auch nachgehen, ne, insbesondere wegen sexuell übertragbarer Krankheiten, insbesondere AIDS und HIV, dass die PrEP für Gay Thais kostenlos ist. Da war so ein riesiges Plakat, wo das auch drauf stand, das hatte ich in meiner Story auch mal geteilt. Und ja, ich habe mit dem Pan ja auch ein Foto gemacht, ein gemeinschaftliches. Und die Geschichte von ihm hat mir einfach nochmal gezeigt, dass wie bitter das ist. Und das hat mich auch sehr betroffen gemacht, dass gerade die von Kambodscha nach Thailand kommen, die manchmal ja auch Probleme haben, überhaupt eine Aufenthaltsgenehmigung zu bekommen. Vielleicht ist auch dann das Visum oder was sie immer dafür brauchen, auch gar kein echtes. Dafür mussten sie auch wieder Geld da lassen, um überhaupt dann arbeiten zu können. Und dass sie auch überhaupt keinen Ausweg sehen. Also sie haben meistens keine gute Bildung genossen, sie haben keinen Schulabschluss. Sie sind einfach durchs Raster gefallen in dieser Gesellschaft. Müssen oftmals, und das ist in der Kultur begründet, die Familie unterstützen und um dies tun zu können, verkaufen sie ihren Körper. Der Kellner aus dem Boys Store, mit dem ich gesprochen habe, ich habe ihn mal gefragt, wie viel Urlaub hast denn du? Und er hat gesagt, er hat einmal pro Monat einen Tag Urlaub und auch diesen würde er kaum nutzen. Und das zeigt einfach, wie versklavt die halt sind und sie halt dann trotzdem immer noch lächeln müssen, ja, um halt möglichst viele Kunden zu bekommen, damit sie ihren Lebensunterhalt verdienen können und auch den ihrer Eltern. Und das hat mich wirklich unendlich traurig gemacht. hat mich wirklich unendlich traurig gemacht. Und wenn man durch Pattaya geht, und das ist noch krasser als in Bangkok, fällt mir auf, dass es dort an jeder, alle 2 Meter gibt es einen Cannabis-Shop. Also man kann dort alle Formen von Cannabis kaufen, also Cannabis, Tabak zum Tüte bauen und rauchen, Cookies, Brownies, Gummibärchen, all das kann man kaufen, wohingegen dieser klassische Viper mit Geschmacksrichtung Erdbeer und so, wie man das hier aus Deutschland kennt, ist verboten. Wenn man dort mit einem solchen Viper erwischt wird, kann man ins Gefängnis kommen. Aber eine Tüte kann man dort rauchen, ist kein Problem. So, und das Zweite, was alle 3 Meter kommt, ist ein Massagesalon. Und jeder, der an Thailand denkt, denkt ja an Massage plus dem darauffolgenden Happy Ending. Und da habe ich auch noch eine Geschichte zu erzählen. Massage. Ich habe mir 2-mal eine Massage gegönnt, aber ich bin nicht in diesen Massagesalon gegangen, weil ich immer so mit den Hygienebedingungen, wer weiß, ja vorher auf dieser Matte schon lag. Und ich habe mir quasi 2-mal einen Masseur ins Hotel bestellt. Der erste Masseur, das war ein Thailänder, der das angeboten hatte. Und das war insofern aber ein Reinfall, als dass die Massage einfach echt nichts war. Und interessanterweise war dieser Masseur auch Anfang 20 und kam auch aus Kambodscha. Ja. Und der hat mich halt massiert und wollte natürlich dann da auch darüber hinausgehen, was ich nicht wollte. Und wir hatten uns auch noch länger unterhalten. Der war erstmal so tief beeindruckt von meinem Ausblick in meinem Hotel. Und er hat auch dann zu mir gesagt, du, wenn ich noch eine Begleitung für den Abend suchen würde oder eine Begleitung für den Rest meiner Zeit in Pattaya, das würde er gerne machen. Dann habe ich so gesagt, total nett von dir, aber ich finde dich total nett und wünsche dir alles Gute, aber habe ich kein Interesse dran. Und die Massage war auch nicht wirklich gut, muss man sagen. Aber er, also, das hat mich schon beschäftigt dann, ne? Dass das auch eine Person ist, die darauf angewiesen ist. Also wer in Thailand diese Dienste einfach so annimmt und kein schlechtes Gefühl dabei hat, ich glaube, der ist auch nicht mehr wirklich Mensch. Mich hat das schon sehr bedrückt und ich habe denen auch ein paar Baht mehr gegeben nach dem Ende der Massage. Und tatsächlich entpuppte es sich so, dass im Boys Town eben dieser Kambodschaner Tänzer war in einem dieser Clubs, wo die Boys in Unterhose tanzen und dann so eine Nummer davor haben, weil er dann an dem letzten Tag, als ich nochmal im Boys Town vorbeigeguckt habe, stand er da vor diesem Club und hat mich auch nochmal beiseite genommen, mich nochmal umarmt und so angeguckt, so nach dem Motto, bitte, bitte hol mich hier raus. So habe ich das wahrgenommen. Das war die erste Massage. Ich weiß nicht, ich glaube, der hat von mir, weiß nicht, 750, 800 Baht bekommen. Und ein paar Tage später hatte ich mir nochmal jemanden ins Hotel bestellt, der angab, wirklich auch Masseur zu sein. Ich habe mich das auch mehrmals ihn nachgefragt. Ich glaube, bist du professioneller Masseur? Er meinte so, ja. Dann meinte ich, okay, 90 Minuten, 1000 Baht. Dann kam er und dann stellte sich raus, dass er eigentlich Inder war. Und ich sag mal so, die Fotos hatten überhaupt nichts damit zu tun, wie er in Realität aussah. Also der hatte schon ordentlich Hüftspeck und war auch, also außer, dass er ein nettes Lachen hatte, war der halt wirklich, naja, also den hätte ich gewusst, dass er so ist, wie er ist, hätte ich ihn nicht zur Massage eingeladen. Und ich war schon so verwundert, er hat dann auch Musik angemacht, so Entspannungsmusik auf seinem Handy, dachte mir, okay, recht professionell, auch wie er anfing, wirkte recht professionell und nach gefühlt 45 Minuten war die Massage zu Ende. Und ich so, wir hatten ja eigentlich gesagt 90 Minuten. Er so, ja, sind ja 90 Minuten. So, und dann habe ich mal das verifiziert, anhand dessen, weil wir zum letzten Mal auf Grindr geschrieben haben. Und demnach waren es gerade mal 50 Minuten. Und dann meinte ich so, du siehst ja, ne? Also es waren 50 Minuten. Aber da war mir dann auch egal. Ich habe gesagt, hier hast du deine 1000 Baht, aber nur, dass du weißt, es waren keine 90 Minuten. Dann sagt er noch, ja, für den Körper ist das ja egal. Er hätte ja sein Pensum abgearbeitet und der Körper, ja, das wäre egal, ob er jetzt 50 Minuten oder 90 Minuten, der Körper wird den gleichen Benefit davon tragen. Ich so, ja, du, ist mir egal. Hier hast du deine Butt und gut ist. Und dann wollte er noch, dass ich von ihm auf dem Balkon ein Foto mache, ne, wo er wahrscheinlich dann später mit angeben kann. Und ja, dann habe ich ihn wieder nach Hause geschickt. Und das war so die eher noch negativere Erfahrung. Ja, Und das Schlimme ist, an dem Samstag gab es ja in Partei so ein Riesenfeuerwerk über 4 Stunden, orchestriert mit Musik zusammen, und dann bin ich in den nochmal reingelaufen. Herzlichen Glückwunsch. So. Ich habe ja hier. Habe mir nochmal ein, zwei Notizen gemacht. Aber ich glaube, ich habe soweit alles vergessen. Nee. Erzählt wollte ich sagen. Und ich habe euch ja gesagt, als ich auf dem Rückflug war, Economy, wohl bemerkt, ja, also Economy zurückgeflogen, wollte ich nochmal das Gedicht vorlesen, welches ich auf meinen Economy-Rückflug geschrieben habe, eben über die Money Boys von Pattaya. Und ich denke mir, dass jetzt nach einer Stunde 5 ein guter Zeitpunkt wäre, dieses Gedicht zu den Money Boys von Pattaya euch zum Besten zu geben. Ich versuche das mal. Also, Folgendes schrieb ich auf dem Rückflug von Bangkok nach Berlin. Die Money Boys von Pattaya. Reich an Träumen, arm im Leben, herzlich zu jedem. Seine Seele verletzt, vom Lächeln verdeckt, er kommt nicht raus aus dem Pattaya-Kartenhaus. Seine Hoffnung bleibt auf den einen, Retter in der Not. 1000 Baht die Nacht, der Freier lacht. Auch Mama braucht Geld, so spielt er den Held. Für alternde Männer Aufmerksamkeit pur, jeden Abend 18 Uhr. Das Verlangen ist heiß auf Jungs und ihr zartes Fleisch, darum jeder weiß. Niemand fragt, wieso. Seine Tränen trocknen in der Nacht, er liegt noch wach, neben ihm Farang. Die Seele bebt im Rhythmus der Musik, taube, tiefe Wunden. Ich habe euch gesehen, Money Boys von Pattaya. So, das waren meine Zeilen, die ich am 28. November im Flugzeug von Bangkok nach Berlin geschrieben habe. Und die wollte ich ja mit euch geteilt haben. Und das habe ich auch gemacht. Ja, also mich nimmt das jetzt auch selber nochmal so ein bisschen mit, muss ich sagen. Ich bin trotzdem dankbar, diese Erfahrung gemacht zu haben. Und sagen wir mal so, das war noch nicht meine ganze Geschichte, die ich in Thailand in Pattaya erlebt habe. Ich hatte 2 Tage, bevor ich zurückgeflogen bin, hatte ich noch eine sehr besondere Begegnung. Und ich bin mir aber noch nicht im Klaren darüber, ob ich dazu in meinem Podcast sprechen möchte. Zumal ich mit der Person gestern auch nochmal gefacetimed habe. Und ja, das wollte ich erstmal mit ihm auch nochmal persönlich abchecken, ob ich darüber sprechen darf oder nicht. Und auch mit mir selber, ob ich das möchte. Ist auf jeden Fall was sehr Positives gewesen. Also wirklich sehr, sehr Positives gewesen. Und hatte auch nichts mit dem Moneyboy-Thema gemeinsam. Genau, das so als kleiner Ausblick. Ich hoffe mal, dass jetzt für euch, weil ich habe das ja auch in der Story aufgehangen an die Moneyboys von Pattaya, dass ihr so eine Art Reportage erwartet habt mit so Interviewsequenzen mit Moneyboys und so. Also dass ich darüber spreche, hat sich ja auch wirklich erst während meines Aufenthalts ergeben. Ich hätte natürlich vorher einfach mal drüber nachdenken können, nur für dieses Thema dort so als Fokus dann dorthin zu reisen. Ich hoffe trotzdem, dass dem einen oder anderen Licht aufgegangen ist, wie dieses Business dort funktioniert. Wahrscheinlich viele wussten das vielleicht schon. Für mich hat sich das so nochmal so in den Detail erstmal so richtig dargestellt und das zum ersten Mal. Als ich vor 8, 9 Jahren da war, habe ich das gar nicht so durchblickt, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ja, ich habe auch mal geschaut, also grundsätzlich, man in Thailand, wenn man aus Thailand in andere Länder reisen will, ist das ja, weiß Gott, nicht einfach. Überhaupt ein Visum zu bekommen, dort rauszukommen, ist einfach wirklich, wirklich schwer. Und wenn wir hier bei uns in Deutschland immer denken, wieso machen die das denn? Die haben doch alle Optionen und alle Möglichkeiten. Warum machen sie denn nicht das Beste aus ihrem Leben? Und da habe ich einfach für mich die bittere Erkenntnis erlangt, dass sie zum größten Teil keine Chance haben. Oftmals jetzt an dem Beispiel von den jungen Männern, die in Kambodscha geboren werden, in einem sehr armen Land, die aufgrund dessen, dass sie ihre Familie unterstützen müssen und möchten, gehen sie dann nach Thailand, weil sie wissen, dort können sie mit ihrer Jugendlichkeit, mit ihrem Aussehen Geld verdienen, verkaufen dort ihren Körper, gehen das Risiko ein, sich mit HIV zu infizieren, mit anderen Geschlechtskrankheiten, sich auszusetzen in Situationen von möglicher Gewalt, natürlich, um ihre Familie zu unterstützen. Wohl wissend, dass die Uhr tickt und dass je älter sie werden, umso geringer wird die Nachfrage sein. Das heißt, die Boys, die Money Boys von Pattaya, jeder hat den einen großen Traum, dass der Pharang auf seinem Pferde, der hergeritten kommt und ihn da rausholt. Ja? Jeder träumt eigentlich davon, wie es dem Pan, dem 26-Jährigen aus Kambodscha ergangen ist, dass er diesen einen Europäer trifft, der sich in ihn verliebt, mit dem er zusammenkommt, der regelmäßig Geld schickt, wo man vielleicht erbt. Und das ist für viele der einzige Ausweg aus dieser Hölle eines Lebens als Money Boys. Das muss man sich einfach dann klar sein. Ne? Und deswegen sind sie auch alle so herzlich. Und ich verstehe auch die Männer, die dorthin gehen, die, ich sag mal, innerhalb von Deutschland es sich gar nicht leisten können, wahrscheinlich, über Geld sich Zuneigung und Körperlichkeit zu erkaufen. Und die können halt mit ihrem Guthaben, ich sag mal, in Thailand sich das erlauben, was sie in Deutschland sich nicht erlauben könnten. Plus sie erfahren Zuneigung körperlicher Art. Und gerade die asiatischen Thai-Boys und aus den angrenzenden Ländern sind halt extrem gut da drin, das glaubhaft zu vermitteln, sodass der Kunde gar nicht das Gefühl hat, er kauft sich etwas, sondern er gibt sich der Illusion hin, dass dieser 20-jährige Thai-Boy wirklich ihn mag und nicht sein Geld. Und ich glaube, in dieser Illusion leben dann viele von den Pharangs, die dann dort immer wieder hinreisen und die diese Illusion leben wollen, es geht nicht um ihr Geld, es geht um sie. So nach dem Motto, ja, so nett kann man ja gar nicht sein, wenn man nur nach dem Geld trachtet. Und das ist so ein bisschen so diese Realität, dass ich auch das gar nicht so verurteile, und zwar beide Seiten nicht. Ich verstehe den alten europäischen Mann, der auch Bedürfnisse hat, die er hier nicht befriedigt bekommt, in Thailand schon. Und die Thai-Boys, die eben auf diesen Mann angewiesen sind, weil ohne diesen Mann, Typus Mann, sie nicht überleben könnten. Und insofern ist es halt eine Symbiose von zwei Gruppierungen, die aneinander brauchen. Aber eigentlich, finde ich, müsste man ja eine Art Stiftung gründen oder etwas dafür tun, dass es für die Money Boys einen Ausweg gibt, dass sie ihre Bildung nachholen können, dass ihnen aufgezeigt wird, welchen Weg können sie denn noch gehen, wo sie ihren Lebensunterhalt verdienen können, ohne ihren Körper zu verkaufen. Und als ein letztes noch, mit dem Kellner vom Boys Town habe ich mich auch lange unterhalten. Und jetzt habe ich es vergessen, was ich sagen wollte. Ich habe mich, dass man keinen Ausweg hat. Habe ich echt vergessen. Weil dieser Kellner war nämlich auch ganz lange Moneyboy, ist jetzt kein Moneyboy mehr und ist jetzt nur noch Kellner. Ja, aber der ist auch schon weit über 30, ne? Da kann man das irgendwann. Ich habe es echt vergessen, was ich sagen wollte. Also, das war auf jeden Fall die Episode aus meinem Thailand-Urlaub. Ich hoffe, es hat es euch gefallen. Für mich geht es am Dienstag nach Italien, nochmal berufliche Art. Ich komme am Donnerstag wieder und am Freitag, den 8. Dezember, ist mein Geburtstag. Ja, 45 Jahre, immer noch auf der Suche nach der Liebe. Somit geht dem Podcast auch nicht der Stoff aus. Also, vielen Dank fürs Zuhören. Ja. Hoffentlich bis nächste Woche Sonntag, 18 Uhr. Teilt diese Folge gerne mit euren Freunden, Bekannten, Arbeitskollegen, Verwandten, wen auch immer, und lasst auch gerne eine Rezension da, wo ihr diesen Podcast gehört habt. Einen dicken, fetten Knutscher aus Berlin. Euer Gray. Das war Gay Over. Ich freue mich auf dein Feedback zu dieser Episode und danke dir fürs Lauschen. Teile diese Folge gerne mit deinen Freunden, bleib gesund und munter und hoffentlich bis zum nächsten Mal.